Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen anschließen können und es auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fett Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und dabei nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht, vor allem alle Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und dass der Austausch eben extrem wichtig ist. Und wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike. Ja, mir geht's gut. Das ist ja jetzt der erste Podcast nach dem Urlaub. Und ich freue mich halt auf alle Fälle wieder drauf. Ist alles so ein bisschen ungewohnt. Eben gerade nochmal so das Setup wieder, wo ich halt irgendwie dachte, okay, was ist denn jetzt eigentlich? Wo sind welche Notizen? Welcher Browser? Wie, wo, was und so. Geht's mir zumindest so ein bisschen so wie unseren Gästen jetzt wahrscheinlich gerade. Wie geht's dir denn?
Ja, sehr gut. Ich kann das aber bestätigen. Ich war gerade beim Einsprechen der Begrüßung. Das können wir eigentlich nachts um drei, wenn wir geweckt werden. Aber eben war ich auch schon wieder so, oh Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr. Also es ist krass, wenn man mal ein paar Wochen keine Aufnahme hatte. Umso mehr freue ich mich. Wen haben wir denn da, Nils?
Ja, wir haben Janis Schäfer von Pine Valley Capital zu Gast. Und wie der Name schon vermuten lässt, wird es heute wieder um das Thema Finanzen, Finanzmarkt und so weiter gehen, also das gute, liebe Geld. Das Thema ist eben einfach sehr komplex und insofern ist es auch nicht so schnell auserzählt. Bevor wir eintauchen, noch ein paar Worte zu dir, Janis Schäfer, denn du kommst ja von Wewin, mit denen wir letztes Jahr unter anderem über Crowdfunding-Kampagnen mit Vital gesprochen haben. Und jetzt bist du Partner bei Pine Valley Capital und ihr unterstützt Unternehmen dabei, ihre nachhaltigen Vorhaben zu finanzieren. Das ist ja eine Herausforderung und würde mich auch nochmal interessieren, weil das ist ja, jede Zeit hat ja auch eben ihre Finanzierung gerade und da ändern sich ja auch permanent die Vorzeichen und viele nachhaltige Unternehmen beschreiben gerade, wenn sie nicht nur umsatzgetrieben sind, sondern auch impactgetrieben arbeiten müssen, da halt dann irgendwie stehen ja auch sicherlich immer wieder vor Herausforderungen und deswegen freuen wir uns über deinen frischen Blick auf diese Perspektive und aus die daraus resultierenden Möglichkeiten. Janis, herzlich willkommen, wie geht's dir denn?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, mit euch darüber zu sprechen, zu philosophieren. Und mir geht's auch soweit gut. Ich komme auch tatsächlich aus dem Urlaub, also letzte Woche schon wieder im Einsatz gewesen, aber davor zwei Wochen in Norwegen gewesen und das war wirklich wunderschön. Kann ich nur jedem auch empfehlen. Die Natur ist extrem beeindruckend. Kleine Anekdote, wir haben da an einer Brücke kampiert und haben da einfach so ein bisschen in den Fjord reingeschaut und auf einmal kommen da zwei Schweinswale reingeschwommen unter der Brücke. Und das war so ein Erlebnis, das war schon echt cool. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das auch mal anzuschauen.
Das klingt großartig. Jetzt bin ich direkt so ein bisschen neidisch. Ey, Hammer. Ja, vielleicht eine schöne Frage direkt dann dazu, die wir immer dem Gast am Anfang stellen, nämlich wie bist du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Würdest du sagen, born green, hab mich schon immer dafür eingesetzt, gab es irgendwie Ereignisse, wo du sagst, sie haben dich dahin gebracht, erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Also da würde ich tatsächlich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Tatsächlich war es zu Beginn meiner Karriere so, dass ich mal ein Unternehmen gegründet habe, Erledigt hieß das Unternehmen. Wir haben damals versucht, private Auftraggeber und private Auftragnehmer über eine Plattform zusammenzubringen und ja, alle Aufträge, die irgendwo so ein bisschen lästig sind im Haushalt, wie zum Beispiel Umzüge, Umräumen oder so weiter, über so einen Gig-Economy-Gedanken verfügbar zu machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich als kaufmännischer Geschäftsführer natürlich auch für die Finanzierung zuständig und ja, habe das erste Mal versucht, Kapital für ein Unternehmen einzuwerben. Und das war ja extrem spannend, extrem schwierig. Am Ende ist die Geschichte auch, ja, wie man es nimmt, nicht so gut ausgegangen. Also erfahrungstechnisch habe ich natürlich viel mitnehmen können, aber das Unternehmen ist leider krachend gescheitert. Aber ich habe gemerkt, okay, das macht irgendwie Spaß von dem Prozess her und diese Gespräche zu führen, das liegt mir irgendwo. Und ich bin dann im klassischen Investmentbanking gelandet, durfte da dann auch viel sehen, habe eine spannende Zeit gehabt und ich sage jetzt mal, egal in welchem Bereich man sich da befindet, Investmentbanking ist ja auch so ein Überbegriff, aber im Endeffekt kann man alles runterbrechen in, es wird irgendwo Geld von A nach B transferiert und man versucht da von den Krümeln, die dabei auf den Boden fallen, so ein Stück weit zu leben, wenn man so möchte. Und das hat mir grundsätzlich schon Spaß gemacht, aber bei mir hat sich dann nach einer Zeit so eine gewisse Frustration eingestellt, weil ich einfach gemerkt habe, wie viele sinnlose Projekte finanziert werden. Also zum Beispiel irgendwelche Luxus-Wohnimmobilienprojekte, irgendwelche Optimierungsprojekte, die dann mit, ich sag jetzt mal, auch Layoffs und individuellen Karrieren, die da dann irgendwo, ich sag jetzt mal, dann auch scheitern, verbunden gewesen sind. Und das hat mir dann irgendwo immer mehr auch ja zu denken gegeben, beziehungsweise hat mich einfach dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, warum kann nicht einfach das Geld in sinnvolle Projekte fließen oder vielmehr noch in sinnvolle Projekte fließen? Und wieso, ja, werden gerade diese Projekte, die irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, nur irgendwelche Reichen noch reicher machen, finanziert? Und ja, habe mir dann aber auch gleichzeitig irgendwo so gedacht, ja, was soll ich eigentlich als kleiner Wichter, als kleine Schlusslampe da irgendwie großartig machen? Und dann habe ich aber angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe auch geschaut, wo kann man dieses ganze Thema vielleicht auch nachhaltiger betreiben, und bin dann, wie ihr eingangs schon gesagt habt, eben bei Vivin in Mainz gelandet, die sich ja damit auseinandersetzen und beispielsweise eben auch Finanzierungen, jetzt insbesondere Crowdfinanzierungen für nachhaltige Konzepte beziehungsweise eben auch Impact-Unternehmen eben anbieten, und habe dann eben bei Vivin angeheuert. Das war für mich damals ein kleiner Rückschritt tatsächlich, weil ich hatte eine relativ gute Position hier in München und ja, habe aber dann dieses Thema doch für mich erstmal als sehr wichtig erachtet und bin dann in ein deutlich größeres Team, in dem ich sag jetzt mal, ein etwas kleineres Zahnrad dann auch war, erstmal in Kauf genommen. Aber das hat mir natürlich dann auf der anderen Seite auch dieses Netzwerk eröffnet, mit Jonas und Alex eben jetzt auch zusammen Pine Valley Capital dann letztendlich gegründet zu haben. Und dementsprechend war das ein toller Schritt in die richtige Richtung.
Ja, Jannis, sehr spannend. Welche Arten von Kapital gibt es denn für Impact-Unternehmen?
Also da gibt es tatsächlich viele Arten. Tatsächlich zu viele, als dass wir die jetzt alle durchnehmen könnten sozusagen, weil das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, grob unterteilen kann man es in Fremd-, Mezzanin- und Eigenkapital. Und vor allem eben Fremd- und Eigenkapital. Mezzaninkapital bezeichnet alles, was sich irgendwo in der Mitte befindet. Das bedeutet vor allem, oder das gibt Aufschluss über die Rangigkeit der Finanzierung. Das heißt, wann wird die Finanzierung bedient? Auch im schlimmsten Fall, im Insolvenzfall, welche Kreditoren haben denn das erste Zugriffsrecht sozusagen? Für unterschiedliche Unternehmen, würde ich sagen, gibt es einfach unterschiedliche Kapitalarten, die Sinn ergeben. Da würde ich einfach sagen, ist vor allem auch das Alter und das Geschäftsmodell besonders, ja, entscheidend, wenn man das so pauschal ausdrücken mag. Da kann man sagen, dass für jüngere Unternehmen tendenziell Eigenkapital und Mezzaninkapital geeigneter ist und meistens Fremdkapital erst für seniorigere Unternehmen in Frage kommt, auch weil die Finanzierungspartner, die dahinter stecken, das muss man ja auch immer sich bewusst machen, sind ja im Fremdkapital durchaus auch klassische Banken und so weiter. Und die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Historie von einem Unternehmen und nehmen deutlich weniger Risiko. Dafür sind natürlich auch die Kosten verschieden. Eigenkapital in der Regel am teuersten, auch graduell abnehmend hin zum FK, also zum besichertsten Teil sozusagen, mit dem Fremdkapital, was dann am Ende des Tages natürlich auch am günstigsten ist. Aber auch andere Themen können zum Beispiel darüber Aufschluss geben. Zum Beispiel ist das Geschäftsmodell eher Asset Light oder Asset Heavy. Tendenziell haben zum Beispiel klassische Fremdkapitalgeber es deutlich einfacher mit einem Asset Heavy Geschäft, weil da steckt dann, ich sage jetzt mal, ein physischer verwertbarer Wert dahinter, der in einer Sicherheitenstruktur auch irgendwo verwendet werden kann. Und bei Asset Light, ich meine, muss das Unternehmen noch viel mehr für sich selber stehen.
Wenn wir jetzt wieder speziell eben auf Impact-Unternehmen blicken, warum ist es denn irgendwie schwer, gerade für diese Art von Unternehmern Kapital zu kommen? Und welche Tipps kannst du denn hier Unternehmer, UnternehmerInnen geben, die vielleicht gerade zuhören, damit es doch klappt?
Auch hier gebe ich eine beliebte Antwort. Es kommt natürlich darauf an.
Lieben wir Berater auch, ja.
Nein, also man muss schon unterscheiden. Es gibt eben durchaus Unternehmen, die sich in der Vergangenheit recht einfach getan haben, an Kapital zu kommen oder auch tendenziell immer noch relativ einfach zu Finanzierungen kommen. Also um euch ein Beispiel zu geben, Projektentwickler und Projektbetreiber im erneuerbaren Energienbereich, die haben sich tendenziell recht einfach getan, weil auch die Projektfinanzierungen, die dann in dem individuellen Projekt stecken, die sind halt relativ einfach darstellbar. Man hat die Strompreise, die auch noch dann staatlich garantiert sind, und hat im Endeffekt eine sehr klare Finanzierungsstruktur, die man dadurch ableiten kann. Und das macht es natürlich dann auch einfach, da entsprechende Finanzierungspartner für begeistern zu können. Diese Partner, darüber sprechen wir ja später vielleicht nochmal kurz, diese Unternehmen haben jetzt eben wiederum Probleme mit den aktuellen Marktgegebenheiten, dass die Strompreise fallen und so weiter. Aber nur, um euch da so mal ein anderes Beispiel zu geben. Auf der anderen Seite, klar, wenn du, ich sag jetzt mal, gerade ein Unternehmen bist, wo vor allem der Impact im Vordergrund steht, dann sehen wir einfach, dass oftmals die Erfahrung im Finanzmarkt sich zu bewegen, ein Verständnis dafür zu haben, mit wem spreche ich, zu welchem Stadium und ja, welche Finanzierungsstrukturen kommen überhaupt in Frage, oftmals ein Thema ist, wo kaum Erfahrung vorherrscht, was einfach dazu führt, dass wahnsinnig viel Zeit verloren wird. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Unternehmer irgendwie, ich sage jetzt mal ein Stück weit Unternehmer und Unternehmerinnen, so viel Zeit muss sein, im Endeffekt Zeit verloren haben, ja, mit der lokalen Hausbank zu sprechen beispielsweise, die dann irgendwie sagt, ja, können wir machen, aber im Endeffekt hat die Bank überhaupt nicht das Profil dafür, so ein Unternehmen zu finanzieren. Und dann macht man da Ewigkeiten rum und am Ende des Tages kommt dann plötzlich, ja, wir können das finanzieren, aber nur, wenn sie ihre private Immobilie irgendwie mit verpfänden. Und dann ist halt irgendwie auch nur Zeit verloren. Und deswegen, glaube ich, um es runterzubrechen, es ist ein Stück weit, ich glaube, das Verständnis in der breiten Masse und auf der anderen Seite auch das Marktumfeld, was in Deutschland sicherlich auch sehr speziell ist, gerade mit sehr hauptsächlich risikoaversen Investoren, die den Markt dominieren. Ja,
ja, und ich kann mir auch gerade vorstellen, wenn man dann dazu noch innovative Wege geht, also was jetzt irgendwie auch die Firmenstruktur anbelangt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Impact-Unternehmen halt zum Beispiel habe, ja, und vielleicht jetzt einfach auch dieser Exit-Fall dadurch natürlich irgendwie jetzt gegebenenfalls auch nochmal schwieriger ist, dann passt das ja auch überhaupt nicht in die Schemata der Geldgeber rein. Also ich gehe davon aus, dass ja auch viel so geschaut wird, was kann ich eigentlich wiederholen, was war schon mal erfolgreich, wie kann ich das Thema halt irgendwie multiplizieren und dort halt dann auch so ein bisschen individuellere Lösungen zu finden, stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Wie nimmst du das wahr?
Ja, absolut. Da kann ich mich nur anschließen. Das ist sowieso noch eine komplette Blackbox, so wie wir das wahrnehmen. Also da sind die Investoren noch viel zu klassisch unterwegs. Und ich will jetzt niemanden letztendlich empfehlen, da komplett machiavellistisch ranzugehen. Aber irgendwo muss man doch dann schauen, wo man dann als auch Unternehmen bleibt. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, ein gutes oder besseres Verständnis im Endeffekt für die Investorenlandschaft zu gewinnen. Einfach auch zu verstehen, wer sitzt mir da gegenüber und was will der oder diejenige jetzt eigentlich in diesem ganzen Prozess. Und das ist ein extrem richtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Nils. Das ist ein Punkt, der ist in der Breite nicht da. Und das ist genau oftmals auch unser Job, irgendwo zu versuchen zu übersetzen. Auf der einen Seite hast du Unternehmer oder Unternehmerinnen, die extrem visions- und purpose-driven sind. Und auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwie, ich sage jetzt mal, relativ nüchterne Investoren, die da halt irgendwie vielleicht, ich möchte ja jetzt gar nicht so irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Sicht aufmachen, aber doch dann auch klar ein wirtschaftliches Interesse haben letztendlich. Und da muss man halt irgendwie schauen, dass da, ja, bei diesem Stille-Post-Spiel da keine wichtigen Informationen verloren gehen. Und wie gesagt, ich kann das nur nochmal betonen, einfach in der breiten Masse dieses Verständnis, ja, für diese Investorenlandschaft gewinnen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wer sitzt mir da gegenüber, was will diese Person. Da schließe ich mich dir an, also die Erfahrung zeigt einfach, wir haben da oftmals diese tollen, innovativen Konzepte, die einfach daran scheitern, dass sich da dann auf der anderen Seite auch Unternehmer oder Unternehmerinnen hinsetzen und sagen, ah, das ist doch ein tolles Konzept, wieso wird mir das nicht aus der Hand gerissen? Und da muss man dann auf der anderen Seite auch das Verständnis irgendwie schaffen. Ja, irgendwie muss man es halt wiederum dann sexy machen. Oder man macht es anders, das kann ich, wenn es irgendwo funktioniert, auch nur empfehlen, in Deutschland gerade, wo die Investorenlandschaft sowieso ich sage jetzt mal, extrem konservativ ist, jetzt verglichen mit beispielsweise Amerika, Israel oder anderen Startup-Hubs, das Ganze zu bootstrappen. Das heißt, so gut es geht, erstmal versuchen, mit eigener Finanzierung, mit ich sage jetzt mal, kleineren Wachstumssprüngen das Ganze darzustellen. Aber klar, gerade Unternehmen, die irgendwie auf externe Finanzierung angewiesen sind, leiden dann natürlich extrem drunter.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal gestriffen, irgendwie konservative Investorenlandschaft, risikoavers. Wenn wir dann doch nochmal vielleicht ein bisschen in andere Länder schauen, wo nimmst du denn da wirklich die großen Unterschiede wahr? Und weiß nicht, also hast du eine Idee, warum das dann bei uns so konservativ ist und müsste sich vielleicht auch in Investorenlandschaft da vielleicht auch doch ein bisschen was verändern aus deiner Sicht?
Ja, also ich glaube, das Ganze hat auch verschiedene Ebenen, verschiedene Komponenten bis hin zur ganz plakativ auch zur Mentalität, die dann doch ja in manchen Ländern irgendwie anders ist als in anderen Ländern. Vielleicht da mal angefangen, wir Deutschen sind halt einfach ein Stück weit konservativer und das gilt genauso für die Bank als auch für den VC-Fund. Ja, das muss man einfach sagen, da sind die Amerikaner einfach anders drauf, das sieht man auf jeden Fall. Vielleicht kann man auch sagen, dass die Möglichkeiten, die wir hier trotzdem in Deutschland auch haben, beispielsweise dieses ganze Thema Förderungen, auch ein immenser Bürokratiedschungel dann auf der anderen Seite ist. Ja. Wir sind bei Weitem jetzt keine Förderexperten oder Förderungsexperten, aber auch wir nehmen da auf jeden Fall wahr, dass es da unterschiedlichste Möglichkeiten im Markt gibt, von denen wir selbst nicht alle kennen oder bei Weitem nicht alle kennen. Und wir sehen dann doch immer wieder, dass da auch eben Startups, Unternehmen sich auf bestimmte Programme bewerben und sich das dann wiederum halt viel zu lange zieht, da auch kein Verständnis in der breiten Masse herrscht, das auch irgendwie schwer einsehbar ist. Und da muss man sagen, das ist ja vielleicht auch was Deutschland wiederum als Stärke hätte, dass sowas vielleicht dann auch staatlich irgendwie gepusht werden könnte. Aber da dann wiederum irgendwie so ein Bürokratiedschungel drum gebaut ist, dass das kaum zugänglich ist für viele. Das ist definitiv was wir noch wahrnehmen. Und allgemein, ja klar, bessere Anreize für Unternehmen, sei es jetzt Impact-Unternehmen oder auch klassische Startups, das ist definitiv was ja kein unbekanntes Thema ist.
Ich glaube, es ist auch einfach ein Verständnisthema. Also jetzt, wenn man mal so aus einer Startup-Perspektive drauf guckt, ist ein halbes Jahr richtig viel, ja, sozusagen. Und das entscheidet ja halt dann über Wohl oder Wehe, ja. Also ein Vierteljahr teilweise schon, ja. Weil das dann halt so auf Kante genäht ist und auch auf Kante genäht sein muss. Das ist ja eben genau die Struktur eines Startups. Und wenn ich dann halt dann irgendwie sozusagen aus der Behördenperspektive drauf gucke, dann ist ein halbes Jahr sehr schnell, ja. Und insofern ist das ja auch einfach, liegen da ja auch Welten dazwischen. Und ich glaube, da dieses Verständnis gegenseitig zu gewinnen, und da halten wir auch dran zu arbeiten. Das ist halt dringend notwendig. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch innovative Technologien, um eben auch natürlich halt die Herausforderungen, vor denen wir stehen, halt irgendwie meistern zu können. Und wir sehen ja eben, dass die es ja dann doch auch oft nicht bis zur Marktreife schaffen. Glaubst du, dass es da im Wesentlichen an der Finanzierung liegt oder siehst du da noch andere Themen, die dort halt irgendwie als Stolperstein im Weg liegen?
Na gut, also schlägt ja, sag ich jetzt mal, in die ähnliche Kerbe, die wir gerade besprochen hatten. Ich kann das natürlich auch nur aus meiner Perspektive einschätzen und habe da jetzt keine weiteren Marktinsights, aber ich würde sagen, dass es ein gesunder Mix aus mehreren Komponenten ist. Ja. Also auf der einen Seite, klar, Finanzierung, es werden die ein oder anderen Konzepte scheitern, weil da keine Finanzierung für gewonnen werden kann. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wenn keine Finanzierung gewonnen werden kann, ist dieses Geschäftsmodell denn in sich dann auch schlüssig? Ist das ein funktionierendes Geschäftsmodell? Weil meistens, das muss man ja bei aller Kritik auch sagen, wissen die Investoren ja auch schon, was sie am Ende des Tages irgendwie wollen und warum sie in ein bestimmtes Geschäftsmodell investieren und warum auch nicht. Von dem her kann ich das auch nur, ich sag jetzt mal, schätzen, wie viel tatsächlich da rein an der Finanzierung liegt und wie viel auch daran liegt, dass, ich sag jetzt mal, das ein oder andere Konzept vielleicht in sich nicht funktioniert. Ich kann nur sagen, ich habe schon viele interessante Konzepte gesehen, die uns jetzt vorgestellt wurden, die einfach tatsächlich daran gescheitert sind, dass da, ich sage jetzt mal, Unternehmer oder Unternehmerinnen eben nicht mit der Investorenseite vereinbar waren, einfach weil da, ich sage jetzt mal, ein zu großer Gap dazwischen war. Also auf der einen Seite, wie ich vorhin schon beschrieben habe, die Unternehmer und Unternehmerinnen, die irgendwie denken, dass ihr Produkt, ich sage jetzt mal, ein Selbstläufer ist und quasi jeden so begeistert wie sie. Und auf der anderen Seite die Investoren, die dann halt irgendwie ein sehr klares Verständnis haben. Also gerade die Banken, die dann halt irgendwie sich totprüfen, um dann am Ende festzustellen, oh, können wir doch nicht darstellen. Also solche Themen haben wir schon zu oft gesehen. Und dann vielleicht auch, wir haben eben in Deutschland nicht diese Investorenlandschaft, dass, ich sag jetzt mal, in jedes beliebige Geschäftsmodell zweistellige Millionenbeträge investiert werden, um da irgendwie so einen Hockeystick mitzunehmen. Und wir haben eben viele Geschäftsmodelle, die vielleicht Finanzierungen brauchen, die deutlich unter diesem klassischen VC-Case liegen. Ja. Und da ist natürlich dann auch wieder diese Markttransparenz ein Thema, weil das wäre jetzt zum Beispiel ein klassischer Fall für Business Angels, Crowdinvesting und so weiter. Und da ist dann wiederum eben genau dieses andere Thema. Ich kenne mich in der Landschaft nicht aus, ich habe die Kontakte nicht. Also da bleibt bestimmt einiges liegen. Aber wie jetzt die prozentuale Verteilung aussieht, werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr lösen.
Ja, und trotzdem finde ich das ja einen interessanten Punkt, weil genau diese Lücke, weil ich kann mir vorstellen, oder zumindest aus Gesprächen ist es ja so, dass der Kapitalbedarf bei vielen kleineren Startups jetzt ja gar nicht mal so riesig ist, ja. Weil da geht es ja häufig darum, dass irgendwer 50.000 Euro braucht, 100.000 Euro braucht und das vielleicht irgendwie auf 3-4 Personen halt wie verteilt werden soll oder sozusagen Investoren, was ja deutlich unter VC liegt. Also da bin ich ja noch nicht irgendwie bei so einer Series A und da bin ich ja irgendwie jetzt auch längst noch nicht bei so einem großen Bank-Case, ja. So, und da ist jetzt irgendwie die Frage, wie macht man denn das eigentlich? Ne? Also bei Vivin hattet ihr das ja auch über Crowdinvestment gelöst. Also da gab es ja eben auch Ansätze. Was würdest du denn da den Leuten halt dann irgendwie raten? Oder welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn da?
Also so pauschal gesagt kommt es natürlich auch wieder aufs Geschäftsmodell an, aber wenn man jetzt mal versucht, irgendwie einfach lineal drüber zu legen und einen Strich zu ziehen, dann würde ich sagen, ist das, wie du richtig gesagt hast, entweder ein Case für ein Crowdinvesting, eine Crowdinvesting-Kampagne oder eben für private Investoren, / Business Angels, wie man es eben nennen möchte, ja.
Ich stelle mir das ja, also den Job an sich, richtig spannend vor. So. Also das klingt ja ganz viel auch nach irgendwie richtige Sprache finden, fast schon mediatorenmäßig da irgendwie auch zu vermitteln und entsprechend vorzubereiten und zu briefen. Gibt es denn irgendwie ein oder mehrere Projekte, Startups, Unternehmen, wo du irgendwie auch Teil der ganzen Story warst, wo du sagst, also da bin ich wirklich total stolz drauf. Also wenn ich daran denke, dann kann ich irgendwie lächelnd schlafen gehen, beziehungsweise, also hast du da was? Darfst du das erzählen? Weil das würde mich nochmal ultra interessieren, also was ihr da vielleicht schon möglich gemacht habt.
Klar, also das ist natürlich das Schöne an dem Job. Nummer eins, man sieht extrem viel, also bekommt eben die unterschiedlichsten Konzepte vorgestellt, lernt die unterschiedlichsten Leute kennen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich eben auch die Möglichkeit, eben dem einen oder anderen Case dann beim Wachsen zuzuschauen. Namen kann ich jetzt natürlich nicht nennen. Ihr könnt euch gerne mal auf unserer Website natürlich die Referenzen anschauen, bei denen das auch disclosed werden kann. Aber ich sage jetzt mal, für mich ist ein Punkt tatsächlich besonders cool, wenn wir zum Beispiel so eine erneuerbare Energien, so ein erneuerbares Energienprojekt finanzieren und wir dann wirklich vorbeifahren und dann siehst du da einen Photovoltaikpark und dann kannst du drauf zeigen und sagen, oh, den habe ich finanziert.
Ja, geil.
Das ist schon cool so. Das hatte mir fairerweise aber auch damals schon Spaß gemacht, wenn wir ein Immobilienprojekt finanziert haben beispielsweise. Kann man von halten, was man möchte, aber wenn man dann durch die Straße geht und dann kann man drauf zeigen und sagt, ja, da war ich mit dran beteiligt, dann schmunzelt man schon.
Ihr seid ja jetzt Experten im Bereich erneuerbare Energien. Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass es jetzt da halt irgendwie auch Herausforderungen gibt aktuell gerade, jetzt wegen Strompreis und so weiter und so fort. Siehst du denn da noch weitere Herausforderungen bei der Finanzierung? Wie guckst du denn, nochmal aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, auf die Ausbauziele und auf unser Vorankommen dort? wurden sich ja große Ziele gesteckt. Und wie schaust du denn da drauf?
Ja, also das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil da schlägst du gerade in eine aktuelle Kerbe rein, glaube ich, die aktuell am Markt vorherrscht. Also es ist tatsächlich so, dass gerade im Photovoltaikbereich im letzten Jahr extrem viel gebaut wurde. Also letztes Jahr war das stärkste Ausbaujahr. Und das führt natürlich dazu, dass wir im Strommix schon immense Mengen an erneuerbaren Energien haben, was natürlich einerseits sehr cool ist, sehr schön ist. Auf der anderen Seite hast du halt eben gerade jetzt hier folgende Problematik. Im Sommer wird so viel Strom aus erneuerbaren Energien, aus Photovoltaik produziert, dass du eben schon Überproduktion hast und dass das eben entsprechend dafür sorgt, dass zeitweise Netze abgeschaltet werden müssen, damit eben die Frequenz gehalten werden kann. Also wir haben in Deutschland ein Stromsystem oder ein Energiesystem, in dem Input und Output letztendlich sich irgendwo die Waage halten müssen, damit eben das Stromnetz stabil bleibt. Und das führt eben dazu, dass abgeschaltet werden muss oder eben negative Strompreise am Markt gezahlt werden, sprich das Ganze über die Börse geregelt wird. So, jetzt gibt es da eben Verschärfungen. Das heißt, wenn jetzt über bestimmte Mengen, bestimmte Zeiträume negative Strompreise an der Börse gezahlt werden, werden jetzt die Zeiträume im Endeffekt für die Betreiber runtergesetzt, peu à peu, bis dann tatsächlich auch keine Marktprämie mehr gezahlt wird. Also vielleicht einfacher ausgedrückt, es wird extrem eng für die Photovoltaikprojekte, gerade in sehr ertragreichen Tagen, in denen die Sonne gut scheint. Und da muss natürlich jetzt Hand angelegt werden. Ja, das wirkt sich nämlich extrem auf den Strompreis auch aus. Der Strompreis sinkt extrem. Das heißt, die Projekte sind in sich nicht mehr so wirtschaftlich, wie sie es einst waren. Die EEG-Vergütung ist extrem gesunken. Die letzte Ausschreibung war bei knapp 5 Cent. Also das sind schon richtig geringe Beträge. Und da ist natürlich aus der Sicht der Projektentwickler die Frage, wie geht man jetzt damit um? Und ja, die Antwort ist natürlich irgendwo vor allem, dass Speichersysteme irgendwo errichtet werden müssen. Ja, dass wir diese ganze Menge, die wir produzieren, neben Photovoltaik natürlich auch Onshore und Offshore Wind, irgendwo zeitweise speichern können, um sie dann eben wiederum an in Stunden, in denen kein Peak vorherrscht, dann eben auch wieder einspeisen können. Und da sehen wir gerade eine extreme Bewegung. Das heißt, dieses Thema Battery Storage Systems kommt gerade in Bewegung. Ich würde mal sagen, das ist gerade so ein bisschen das neue große Hype-Thema im Markt und ist auch sinnvoll. Aber da kann natürlich jetzt auch nicht die Antwort liegen, dass wir uns hier irgendwie zukleistern mit großen Batteriesystemen. Deshalb wird sicherlich auch ein Teil davon oder von der Antwort auch im Wasserstoff liegen. Also da ist sicherlich auch die Strategie der Bundesregierung relevant über die nächsten Jahre. Wie gehen wir eben mit diesem Strom um? Können wir vielleicht sogar einen Teil des Wasserstoffes, was wir jetzt versuchen zu importieren, selbst erzeugen? Selbst bei jetzt nicht so wahnsinnig hohem Wirkungsgrad. Aber bevor man mit dem Strom jetzt gar nichts macht, kann ich den ja auch in so eine Wasserstoffelektrolyse reinjagen. Das sind sicherlich so spannende Trends, die sich in den nächsten Jahren noch abzeichnen werden.
Ja, ich denke mal, da spielen ja auch zwei weitere Facetten eine Rolle. Ne? Also das ganze Thema E-Mobilität kombiniert dann halt irgendwie entsprechend mit Smart Meter, also sozusagen, dass man jetzt irgendwie auch das an den Verbraucher auch weitergibt, ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich kann ja dann auch zu gewissen Zeiten halt laden und dort halt dann eben da, die Speichersysteme sind ja schon da, aber dass die ganzen Themen ja auch ein bisschen zusammengedacht werden, ich glaube, da steckt auch noch ein relativ großes Potenzial, wobei man da natürlich die Frage sich wieder stellen kann, wie kann ich da irgendwie als Startup oder als Unternehmen von profitieren? Aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, da könnte man auf alle Fälle auch noch mal ein bisschen detaillierter eintauchen. Aber haben schon unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Und am Ende wollen wir unserem Gast ja immer noch mal die Möglichkeit geben, noch mal appelllos zu werden oder das, was du schon immer mal sagen wolltest oder was du jetzt nicht sagen konntest in unserem Podcast, dir da noch mal die Chance zu geben.
Gerne. Bevor ich meinen Abschlussappell, den ich natürlich vorbereitet habe, letztendlich hier dann auch zum Besten gebe, habe ich tatsächlich noch eine letzte Anmerkung zu dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Was mir nämlich noch wichtig, auch das Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich meine, das hört sich jetzt gut an. Wir haben mittlerweile im Strommix, wie gesagt, einen hohen Anteil erneuerbare Energien. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg, aber das muss man ja auch sagen, mit dem reinen Strom ist es ja letztendlich noch nicht getan. Also da muss man eben auch noch schauen, wie du richtig sagst, es gibt so viele Punkte, an denen man noch ansetzen kann. Auch beispielsweise das Thema, die ganze Thematik Wärme, Industrie, da eben noch eine deutlich höhere Verstromung auch hinzubekommen, das letztendlich über erneuerbare Konzepte darzustellen, das ist sicherlich auch nochmal ein Riesenthema, über das vielleicht gar nicht so gesprochen wird, weil viele schauen einfach nur auf den Strommarkt oder auf den Strommix und sagen, oh, wow, da sind wir ja weit gekommen, aber da, ich sage jetzt mal, das ist ja nicht der größte CO2-Produzent im Energiemix. Das vielleicht nur nochmal als Abschlusssatz dazu, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Und mein Appell an die Unternehmen wäre tatsächlich, seid euch eurer Verantwortung bewusst und werdet dieser Verantwortung gerecht. Ich denke, das ist vielleicht jetzt so ein Stück weit aus einer Bubble heraus argumentiert, aber ich denke, dass die Gesellschaft bereit ist, ja, letztendlich das Ganze auch zu honorieren, wenn ein Unternehmen Verantwortung übernimmt, sei es jetzt eben ökologisch, sozial. Da sollte sich einfach jeder Unternehmer und jede Unternehmerin bewusst sein, dass sie eben da einfach eine große Verantwortung tragen. Und das mag vielleicht nicht für jeden funktionieren. Also vielleicht kann nicht jeder da in seinem Bereich tätig werden. Aber um den Rest kümmert sich dann hoffentlich die Gesetzgebung.
Ja, das vielen lieben Dank für den tollen Appell, das sehr interessante Gespräch mit dir. Schön, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, Janis.
Danke auch.
Ja, Nies, wir hatten Janis da von Pine Valley Capital. Was nimmst du mit? Wie fandst du es?
Ich finde es wirklich gut, diese Perspektive auch nochmal zu haben. Wir haben da ja auch schon mit WeWin und so drüber gesprochen, auch über dieses Thema Crowdinvesting. Aber eben diese Herausforderung auch nochmal darzustellen, finde ich wirklich spannend. Wobei ich halt auch irgendwie denke, ja, also da braucht es halt einfach ganz viel Makeltätigkeiten sozusagen zwischen Menschen, die wie auch bereit sind, Geld zu investieren und halt dann irgendwie den Unternehmen, die dieses Geld dringend brauchen und auch zeitnah brauchen. Und da frage ich mich, wie sowas halt auch mehr passieren kann, weil ich glaube, das würde halt wie ein Stück weiterhelfen. Da gibt es natürlich eben entsprechende Förderungen, auch entsprechende Förderprogramme wie BAFA oder so seitens der Bundesregierung, wo man sagt, okay, ein gewisse Teile der Investition wird dann halt quasi halt dann irgendwie auch wiederum rückerstattet. Aber ich habe halt das Gefühl, dass man in diese Themen überhaupt erst reinkommt, wenn man wirklich danach sucht. Ja, und wirklich sozusagen das halt dann irgendwie will. Und insofern finde ich das gut, dass wir dem Thema halt irgendwie auch nochmal wieder ein bisschen Plattform geben, weil das natürlich total wünschenswert ist, dass eben auch Menschen in Projekte investieren, die jetzt vielleicht nicht Gorillas oder sozusagen oder was sind, was halt dann irgendwie plötzlich jeder irgendwie mal gehört hat oder auf dem Plakat gesehen hat. Ja, was nimmst du mit?
Ja, ich finde es dann doch auch nochmal spannend, dass er ja dann doch ein paar Mal auch erwähnt hat, das Thema, dann kommen eben Unternehmer, UnternehmerInnen, die von natürlich ihre Idee maximal überzeugt sind, sonst macht man das ja nicht, aber dann irgendwie am Ende nicht die Sprache finden oder den Pitch entwickeln können, dass dann eben auch wieder auf InvestorInnen-Seite zugeschlagen wird. Und das finde ich schon auch mehr als interessant, weil ich denke mir dann doch schon am Ende auch jetzt auch aus der GründerInnen-Sicht, wenn ich dann eben Geld möchte, es ist ja dann auch irgendwie schon ein Deal, den man abschließt. Ne? Ich kriege Geld, dafür bekommt dann jemand anderes entweder irgendwie Anteile oder was auch immer. Aber dass ich das natürlich irgendwie auch vorbereiten muss und halt nur in Anführungsstrichen die tolle Idee dann eben auch nicht zählt. Und das kann ich schon auch nachvollziehen, ne? Weil am Ende ist das ja ein Geschäft, das man auch miteinander eingeht. Und das fand ich dann doch nochmal interessant irgendwie, dass dann da hier auch teilweise dann die Einstellung wohl dann auch dazu führt, dass dann eben keine Finanzierung zustande kommt. Und es ist dann eben auch wieder, erinnert mich ein bisschen dann wieder an ganz viele Folgen, wo wir über Dialog eben auch sprechen und gemeinsam miteinander reden, dass man das eben auch hier tun muss und sich so ein bisschen auf die Sprache der anderen auch einzustellen hat, ne?
Ja, und es ist eben auch so, dass die Idee alleine ja das ja auch nicht ist. Ich meine, wir sehen das ja bei uns auch. Also du brauchst natürlich eine entsprechende Unternehmenskultur, du brauchst halt eine funktionierende Buchhaltung, du brauchst halt irgendwie Geschäftsmodell, was halt irgendwie auch skaliert. Du musst halt dann irgendwie auch natürlich in irgendeiner Form halt dieses Wachstum auch verkraften. Also da musst du halt irgendwie auch neue Leute einstellen, da brauchst du halt immer den entsprechenden Vertrieb dafür und dann muss das in Balance sein und so. Also das ist ja auch eben einfach auch herausfordernd und das macht es natürlich auch so spannend. Und gleichzeitig ist natürlich auch kein Unternehmen wie das andere. Und insofern ist es das natürlich eben auch sehr erklärungsbedürftig, weswegen jetzt die Person gegenüber, die jetzt vielleicht nicht nur wie so ein Business Angel, der sagt, ich vertraue dir, bist ein cooler Typ, ja, 50.000 Euro sind jetzt da, das wird schon irgendwie gut gehen. Ich lasse mir 3 Zahlen zeigen und dann passt das. Aber wenn du mit einer Bank sprichst, die halt dann irgendwie auf der 7. Nachkommastelle halt dann irgendwie alles sozusagen genau prognostiziert haben will, matcht das halt einfach nicht. Und das, ja, das ist wirklich herausfordernd und spannend, ja.
Absolut. Nee, das, ja, es ist dann doch wieder interessant. Und am Ende, ja, brauchst halt Geld, ne? Es nützt ja nichts. Also irgendwie muss man sich finanziert bekommen, egal über welche Art und Weise so. Deswegen, nee, das war mal wieder spannend, irgendwie wieder ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein paar Folgen irgendwie nochmal, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt werde ich die Sonne genießen in meiner Mittagspause.
Ja, und ich, bei uns wird heute gekocht. Carlotta ist da und da freue ich mich jetzt auch schon drauf.
Stimmt. Oh, es ist Dienstag. Ja, dann lass es dir schmecken. Wir hören dir es. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.